HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Albrecht Dümling. Gastgeber ist Andreas Bomba. Albrecht Dümling ist Musikwissenschaftler und Musikkritiker und beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit einem Thema, das viele Musikfreunde noch immer unappetitlich finden und nur mit spitzen Fingern anfassen, wenn ich das mal so sagen darf. Nämlich mit dem Musikleben der Jahre zwischen 1933 und 1945, jenen nur 12 Jahren des sogenannten tausendjährigen Reiches, der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland. Also, das mit den spitzen Fingern, Herr Dümling, das ist mein persönlicher Eindruck. Ist das richtig?
Es war zumindest lange so. Also ich erinnere mich noch, dass da ein Kongress war für Musikwissenschaft in Bonn, wo dann Clitus Gottwald erwähnt hat, dass Heinrich Besseler doch angebräunte Aufsätze geschrieben hat und Gutachten geschrieben hat. Und da war ein Aufschrei damals im Saal. Auch mein eigener Doktorvater Karl Dahlhaus war sehr allergisch, wenn man erwähnt hat, dass sein Doktorvater Rudolf Gerber auch an Buchreihen mitgewirkt hat, die von der SS finanziert waren. Das war noch lange tabu. Es hat sich allerdings in den letzten Jahren dann doch geändert. Und ich könnte mir denken, dass auch eine gewisse Rolle gespielt hat, die Ausstellung Entartete Musik, die ich damals 88 gezeigt habe, zum ersten Mal in Düsseldorf. Und bis zu dem Zeitpunkt war im Allgemeinbewusstsein nicht so sehr bekannt, dass das Musikleben im Dritten Reich so sehr kontrolliert war. Man wusste von der Ausstellung Entartete Kunst 1937 München, dass die Bilder beschlagnahmt waren, aber dass die Komponisten so verfolgt waren, war allgemein nicht so sehr bekannt. Es war also großes Erstaunen, als wir, Peter Girt und ich, damals die Ausstellung Düsseldorf eröffnet haben, dass das so kontrolliert war. Und das wurde schon damals recht geschickt gemacht, sodass man im Nachhinein den Eindruck hatte, ach, das Musikleben ging doch ganz gut weiter.
Ja, Sie haben jetzt zwei Namen genannt. Clitus Gottwald, das war ein Kirchenmusiker, der beim Südfunk in Stuttgart, dem damaligen, in der Redaktion gearbeitet hat, sehr viel neue Musik gemacht hat und ein sehr kritischer Geist war und noch ist. Und Heinrich Besseler war einer der führenden Musikwissenschaftler. Und die Musikwissenschaft, das haben mir schon viele Vertreter, jüngere Vertreter dieses Fachs gesagt, die war nicht besser als viele andere Disziplinen. Die haben einfach das, was sie in dieser fraglichen Zeit gemacht haben, unter den Teppich gekehrt und haben sich dann mit verschiedenen akademischen Themen beschäftigt. Ist die Musikwissenschaft wirklich so eingeschwenkt auf das, was der Staat vorgab?
Es gab wenig kritische Geister. Man muss verstehen, es gab damals ja im Musikleben eine ganz große Arbeitslosigkeit. Die Filmmusikleute wurden entlassen. Man war auf der Straße und da gab es dann wurde eine Reichsmusikkammer gegründet durch den Minister für Volksaufklärung und Propaganda Josef Goebbels. Und da haben viele Musiker gedacht, jetzt wird ein alter Traum erfüllt. Das wollten wir ja schon immer haben. Eine gemeinsame Organisation aller Musiker. Und es wurde außerdem von den Nazis wurde die Musik als die deutscheste Kunst betrachtet. Und entsprechend fühlte sich der Staat verpflichtet, diese Kunst besonders zu fördern und den Deutschen ihre eigene Kunst, nämlich die deutsche Musik, nahezubringen. Das heißt, es wurde sehr hoch subventioniert. Und aus der Sicht der Musikwissenschaft, der Musiker, war das zunächst ein Aufblühen. Wenn wir an die Rede denken, die Goebbels gehalten hat bei der Öffentlichen Reichskulturkammer, die Kunst vor neuem Anfang. Es wurde wirklich sehr viel investiert, aber mit dem Ziel einer Steuerung, einer häufig unbewussten Steuerung. Die Musiker und auch Musikwissenschaftler hatten das Gefühl, jetzt endlich werden sie richtig ernst genommen vom Staat. Wie vorher nie zuvor. Da gab es einen Aufbruch. Und zu Ihrer Frage, es gab also nicht viele Musikwissenschaftler, die sich dem entzogen haben. Und Sie haben es vielleicht gar nicht so sehr gemerkt, wie das allmählich dann auf die Schiene des Rassismus geschoben worden ist. Zunächst waren das Seiteneinsteiger, die sich dem Thema gewidmet haben, Musik und Rasse. Da gab es einen Deutsch- und Englischlehrer in Bochum, Richard Eichenauer, der hat das erste Buch geschrieben, Musik und Rasse. Er war nur Gesangslehrer, er war gar nicht speziell Musikhistoriker. Das wurde dann aber übernommen von der offiziellen Musikwissenschaft. Die erste Tagung der Musikwissenschaft war 1938 zu dem großen musikalischen Ereignis, so war es geplant, den Reichsmusiktagen in Düsseldorf. Mhm. Und die Hauptrede hielt Friedrich Blume. Musik und Rasse. Und das ist für mich sehr interessant. Das wird bis heute diskutiert. Friedrich Blume hat damals gesagt, das ist ein enorm wichtiges Thema, Musik und Rasse. Aber, Und das fand ich interessant. Er sagte, Musik ist enorm vieldeutig. Man kann keine klaren Aussagen machen. Und das ist ja etwas, was die Nazis nicht gerne hören wollten. Sie wollten eindeutige Aussagen. Das heißt, Blume hat in gewisser Weise vorsichtigen Widerstand. Oder vielleicht sogar der einzige Widerstand, der damals möglich war.
In solchen kleinen Details, in solchen kleinen Sätzen, die man heute überliest, einfach, da steckte sehr viel
Vieldeutigkeit,
sehr viel Vieldeutigkeit drin. Sie haben den Begriff der Reichsmusikkammer erwähnt. Das schwirrt vielen so durch den Kopf, dass es so etwas gegeben hat. Der erste Präsident war, glaube ich, Richard Strauss, ein Komponist, auf dessen Vergangenheit gelegentlich auch angespielt wird. Aber das ist auch eine sehr vielschichtige Frage. Was genau haben die denn gemacht in der Reichsmusikkammer?
Sie haben dafür gesorgt, dass die Arbeit besser verteilt worden ist. Natürlich, nachdem jüdische Musiker jüdischer Herkunft entlassen worden waren. Aber es wurden dann einheitliche Prüfungen festgelegt. Man durfte nur öffentlich auftreten mit der Karte, der Mitgliedskarte der Reichsmusikkammer.
Also wer nicht Mitglied war, der durfte keine Musik
machen. Wer nicht Mitglied war. Wobei interessanterweise in den ersten beiden Jahren war es auch für Juden möglich beizutreten. Und dann wurde allmählich, also zunächst wurde der schöne Schein verbreitet, endlich, ihr seid selbstständig. Das ist wie eine Art Musikergewerkschaft. Die Musiker waren sehr glücklich, Richard Strauss eingeschlossen. Sein Stellvertreter war Furtwängler, also es waren die bekanntesten Namen, die von den Nazis verwendet worden sind. Und dann kam allmählich dann die Ausscheidung der sogenannten nicht-arischen Musiker. Also es ging eigentlich um die Organisation der Musiker, Prüfungen, wer ist befugt, Musikunterricht zu geben. Eigentlich wie eine Art Musikergewerkschaft, das war die Reichsmusikkammer.
Und dann gab es das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, so hieß das im vollen Namen. Die haben doch auch Musik betrieben. Man kennt ja aus der nationalsozialistischen Zeit diese Verschiedenheit der Organisationsform. Da gibt es viel nebenher, gibt es Parteiorganisationen, gibt es staatliche Organisationen, es gibt ständische Organisationen, die alle irgendwie nebeneinander hergewerkelt haben, wo man oft, wenn man sich damit beschäftigt, den Eindruck hat, die hatten eigentlich nichts miteinander zu tun, sondern haben vor allem um ihre eigene Macht gekämpft. Ist das auch so, dass das Propagandaministerium, also das Goebbels-Ministerium gegenüber der Reichsmusikkammer überlegen sich gefühlt hat?
Ja, also zunächst wurde, wie ich schon sagte, wurde die Illusion verbreitet, dass endlich die Reichsmusikkammer die Musiker selbst die Macht übergibt. Und Richard Strauss eben als der Oberste. Und zum Thema Macht und Richard Strauss, er hat sich selbst als ein Diktator gefühlt und als ein Diktator benommen. Er hat vieles durchgesetzt, was er meinte, was wunderbar ist. Also bei den Urheberrechten natürlich die Hauptzahlungen für die klassischen, für die ernsten Komponisten.
Das betraf ihn persönlich Unterhaltung, selbst.
Ja. Und die Unterhaltungsmusik weniger. Dann musste er gehen, nachdem er diesen Brief an Stefan Zweig geschrieben hat, wo er sich dann lustig gemacht hat über Goebbels, musste er gehen und es kam dann Peter Rabe. Ja, und dann wurde immer stärker und Peter Rabe war schon eine schwächere Figur und in dem Moment ist dann die Abteilung 10 im Propagandaministerium gegründet worden. Das ist die Abteilung Musik und die wurde mit einem Dirigenten Heinz Drewes besetzt und Drewes bekam immer mehr Macht im Vergleich zur Reichsmusikkammer. Es war ein ständiger Wettbewerb zwischen Reichsmusikkammer und Abteilung 10 im Ministerium. Und die Fäden hat Goebbels gezogen. Also es wurde immer noch die Illusion verbreitet, ihr Musiker habt endlich eure eigene Organisation, aber im Hintergrund war die Reichsmusikkammer immer weniger, konnte immer weniger erreichen.
Also eine ganz sublime Geschichte, da wurden Fäden gezogen, buchstäblich im Hintergrund.
Ja. Und das hat Goebbels, das war für ihn aus seiner Sicht ein sehr erfolgreiches Modell. Er hat sogar auch in den besetzten Ländern, in Holland dann auch eine Musikkammer gegründet, wo zunächst dann die Meinung war, ach wie herrlich, wie wir uns jetzt organisieren können und dann im Hintergrund aber die Kontrolle über das Ministerium.
Sie haben, wie es in dieser Sendung üblich ist, in Doppelkopf in H2 Kultur, Herr Dümling, Musik mitgebracht, die sich natürlich mit diesem Thema beschäftigt, der Musik in der Zeit zwischen 33 und 45 und natürlich auch den Jahren davor. Vielleicht kommen wir auch noch auf die Jahre danach, vielleicht jetzt im Zusammenhang mit dem Komponisten, der als erstes zu Gehör kommt, das ist Arnold Schönberg, ein jüdischer Komponist aus Wien, der in Berlin gearbeitet hat, emigrieren musste und nach dem Krieg dann auch wieder eine Rolle gespielt hat in dem, was man Werden und Entstehen der zeitgenössischen Musik, der neuen Musik damals gemacht hat. Sie haben ein Lied ausgewählt.
Ein Lied aus dem Buch Der hängenden Gärten von Arnold Schönberg, Opus 15, nach Texten von Stefan George. Und dieser ganze Zyklus, das Buch der hängenden Gärten, ist von historischer Bedeutung, denn es ist der erste atonale Musikzyklus der Musikgeschichte. Und ich habe schon in meiner Examensarbeit über diesen Zyklus geschrieben und dann in meiner Doktorarbeit bei Karl Dahlhaus. Und dann habe ich eben auch die Wechselwirkung von Text und Musik zwischen dieser sehr unterschiedlichen Figuren, Arnold Schönberg und Stefan George, gearbeitet. Und es singt hier Brigitte Fassbender und Aribert Reimann. Ich habe dort eine besonders schöne Erinnerung, da ich 1984 konnte ich mit den beiden eine ganze Tournee machen und als dritte Figur war dabei die Schauspielerin Marianne Hoppe. Zunächst eine Einführung von mir, dann die Texte gelesen von Marianne Hoppe und dann aufgeführt von Brigitte Fassbender und Aribert Reimann. Ich finde auch die Interpretation besonders schön.
Schutz vom dichten Blättergründen, wo von Sternen feine Flocken scheinen.
Unterm Schutz von dichten Blättergründen. Ein Gedicht von Stefan George in Musik, ja Herr Dübling, wie sagt man, gesetzt, versetzt, musikalisiert, wir kommen gleich drauf, von Arnold Schönberg. Brigitte Fassbender hat gesungen, Aribert Reimann Klavier gespielt. Sie haben eine besondere Beziehung zu diesem Stück. Albrecht Dümling ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur, Musikwissenschaftler und Musikkritiker. Sie haben vorhin das Wort im Zusammenhang mit dieser Musik atonal verwendet. Da bin ich ein bisschen aufgeschreckt, weil atonal ist einmal ein Schimpfwort, auch heute noch bei Menschen, die neue Musik, die nicht harmonisch ist, nicht mögen. Und auch Goebbels hat Paul Hindemith, glaube ich, als atonalen Geräuschemacher bezeichnet. Also das Wort könnte kontaminiert sein. Ist das ein Nazi-Wort oder von
wem
kommt
das? Nein, das ist ein Begriff, den Schönberg selbst geprägt hat und der damals üblich war. Und bis heute in der Musikwissenschaft spricht man von der Phase der freien Atonalität, um es abzugrenzen von der Zwölftontechnik, Zwölftonmusik. Also es meint, dass man sich von der Tonalität befreit. Und das war ja, das begann bei Schönberg mit dem zweiten Streichquartett. Ich fühle Luft von anderen Planeten, wo dann kein Schwerpunkt mehr da ist. Die Tonalität hat ja immer, man kehrt zurück zu einem sicheren Hafen. Diese Musik schwebt. Sie hat keinen Grundton mehr, sondern sie schwebt im Raum. Die Töne sind gleichberechtigt. Das wurde von den Nazis natürlich auch als Demokratismus, Kommunismus, alle Töne sind Gleichmacherei, so wurde es bezeichnet.
Ging das so weit?
Ging es so weit, ja, ja.
Dass man das mit gesellschaftlichen Formen
gleichgesetzt hat? Ja, auch Zwölftontechnik, die Gleichmacherei, während ja die Nazis die Hierarchie wollten. Und dann ist die Tonleiter und Dominante, ist wunderbar, das sind die Herrscher. Schönberg selbst hat es übrigens so erklärt in seiner Harmonielehre, der König und der Kaiser und dann die Knechte und so weiter. Aber das hat er aufgegeben in der Phase der Atonalität. Den Begriff haben die Komponisten um Schönberg dann später nicht mehr so gerne gemocht, weil es eben dann zum Schimpfwort wurde. Aber es ist zunächst ein Begriff, der von Schönberg selbst stammt.
Sagen Sie noch ein Wort zu diesem Komponisten Arnold Schönberg. Der ist in die Emigration gegangen, als die Nazis an die Macht kamen und absehbar war, was passieren wird in Deutschland. Er gehörte zu denen, die es recht früh gesehen haben und die nicht gehofft haben, dass das schnell vorbeigeht, wie so viele andere.
Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Schönberg war ja Mitglied der Preußischen Akademie der Künste in Berlin und ist sogar noch im Januar 1933 umgezogen, um seinem Sportclub, dem Tennisclub, nahe zu sein. Das war also noch Anfang Januar 1933. Er hat es eben nicht gesehen, muss man sagen. Aber dann sein Schwiegersohn Kohlisch hat dann ein verschlüsseltes Telegramm aus Florenz geschickt, empfehle Luftveränderung oder so ähnlich hieß das da. Und dann haben sie die Koffer gepackt und sind nach Paris gezogen. Und erst dort hat dann Schönberg gesehen, dass man dort nicht bleiben kann. Also er hat, das ist auch ganz umstritten in der Schönberg-Forschung, er hat zunächst sogar versucht, zurückzukehren zur Tonalität. Da gibt es einen Schönberg-Forscher, Jan Maegert, der dann gesehen hat, dass da mehrere tonale Kompositionen von Schönberg wieder entstanden sind. Aber danach, nachdem er in Paris war, ist er zum Judentum zurückgekehrt. Er hat sogar geglaubt, er könnte sich für eine Zeit lang nur mit Politik, mit einer jüdischen Einheitspartei beschäftigen. Glücklicherweise ist er dann doch zur Komposition zurückgekehrt. Für mich war das auch zum ersten Mal die Beschäftigung mit dem Thema Exil, denn ich habe in den Schönberg-Nachlass dann in Wien und dann in Los Angeles und in Washington D.C. gearbeitet, und er hat sehr viel in den USA noch gearbeitet und hat, zum Glück ist der ganze Nachlass, also ein umfangreicher Nachlass, erhalten von Schönberg.
Sagen Sie noch ein Wort dazu, um die Zeit noch ein bisschen über 45 hinaus zu dehnen. Nach dem Krieg war Schönberg für manches so eine Art Guru. Die Schönberg-Schule vor allem, also Berg und Webern, diese Komponisten, man verbindet den Begriff Darmstadt, Ferienkurse für neue Musik und solche Sachen damit. Dabei war Schönberg ja gar nicht dabei. Er ist ja in Amerika gewesen. Wie kam das, dass er so aufgestiegen ist plötzlich?
Ja, wichtig waren damals die Darmstädter Ferienkurse für neue Musik, die unter den Amerikanern eingerichtet worden sind. Dort war zum Beispiel Hans Meyer, ein amerikanischer Kulturoffizier. Eine wichtige Rolle spielte der Musiktheoretiker Theodor Adorno, und der hat großen Wert gelegt auf die Schönberg-Schule, nachdem zuvor im ersten Jahr Hindemith eigentlich auch durch den Schott-Verlag sehr gefördert worden war. Und dann gab es einen Wettstreit sozusagen zwischen Hindemith-Schule und der Schönberg-Schule, und gewonnen hat schließlich, muss man sagen, die Schönberg-Schule. Hindemith wurde abgedrängt.
Obwohl auch das ein Exilkünstler war. Er war nicht jüdisch, aber er wurde ja auch aus Deutschland herausgekegelt, wenn man so will. Richtig. Eben auch unter dem Gesichtspunkt der Musik, die er gemacht hat.
Ja. Nein, es ist wichtiger noch, Schönberg wurde eingeladen, aber er war schon schwer krank. Er ist ja 1950 gestorben, sodass dann er nicht mehr anreisen konnte. Eine größere Rolle für die Darmstädter Komponisten, und das wären zum Beispiel Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Eimert, auch Ernst Kenne kam dann. Wichtiger wurde dann Anton von Webern, weil man das als reine Struktur angesehen hat. Das war eine sehr enge Sicht, wie wir heute feststellen, als wäre er nur ein Strukturalist gewesen. Es war ja damals, die jungen Komponisten sagten, wir müssen mit der ganzen Vergangenheit aufräumen, eine Tabula rasa, ganz neu anfangen. Wir wollen die reine Struktur, nur den Einzelton, hat Stockhausen den Einzelton, und daraus aufbauen. Und da war das große Vorbild zunächst Anton Webern, der Schönberg-Schüler Anton Webern.
Wir kehren zurück ins Jahr 1938, Albrecht Dümling. Da gab es in Düsseldorf, Sie haben schon angesprochen, eine große Ausstellung Entartete Musik, angelehnt an die Entartete Kunst, die ein Jahr vorher im Haus der Kunst, das tatsächlich so heißt und hieß und das ja auch immer noch steht in München, veranstaltet wurde. Sie haben sich 50 Jahre nach dieser Ausstellung im Jahre 1988, das ist jetzt wiederum 30 Jahre her, also auch so ein kleines Jubiläum möchte ich mal nicht sagen, ein Gedenktag, weil da gibt es nichts zu bejubeln an dieser Ausstellung. Das ist ein Gedenktag, ein Gedenkdatum. Sie haben sich mit dieser Ausstellung beschäftigt. Was haben Sie da gemacht? Die lief in Düsseldorf ursprünglich und mittlerweile in einer weiteren Auflage ist das eine Wanderausstellung, die an vielen Orten gezeigt worden ist und auch noch gezeigt wird. Was haben Sie da gemacht?
Ja, ich bin eigentlich eher zufällig auf diese Ausstellung gestoßen, als nämlich in Düsseldorf 1987 eine Erinnerung war an die Ausstellung Entartete Kunst. Und der Intendant der Düsseldorfer Symphoniker Peter Girt, der später in Darmstadt war, der vorher mit Karajan und bei den Berliner Philharmonikern war, und der dann als Folge dieses Sabine-Meyer-Machtkampfs dann weggehen musste und in Düsseldorf landete, der hatte mich damals gebeten, ob ich nicht Musikprogramme zu der Ausstellung Entartete Kunst machen könnte. Und bei diesen Programmentwürfen stieß ich dann auf eine Sache, von der ich gar nichts wusste, dass es eben 1938 in Düsseldorf sogenannte Reichsmusiktage gegeben hat. Das heißt, es sollte eine Art Olympiade der deutschen Musik stattfinden. Ich hatte schon erwähnt, die Musik als die deutscheste Kunst wollte sich in allen Sparten vorführen. Chormusik, Orchestermusik, Operette, Oper, Musikwissenschaft. Und das fand in Düsseldorf statt. Auch interessanterweise, warum in Düsseldorf? Weil nämlich dort Goebbels aus Reit stammt und weil er dort der Kontrolle von Göring entzogen war, der in Berlin als preußischer Minister an der Macht war, im Mai, Juni 1938. Parallel dazu hat dann ein Weimarer Generalintendant namens Hans Severus Ziegler hatte die etwas merkwürdige Idee, eine parallele Ausstellung zur Musik zu machen. Die nannte er dann Entartete Musik. Er selbst war ein Theatermann, glühender Wagnerianer, und hat sich immer wieder auf Richard Wagner bezogen. Und Richard Wagner hatte ja um 1850 ein furchtbares Pamphlet veröffentlicht, Judentum in der Musik. Und das ist vor allem eine Auseinandersetzung, eine hassvolle Auseinandersetzung mit Meyerbeer und mit Heinrich Heine und mit Mendelssohn, wo er sagt, der Jude hat keine Ideen, der kann nur abzeichnen und dem geht's nur ums Geld. Das war eine Schrift, die Wagner zunächst anonym veröffentlicht hatte und dann unter seinem eigenen Namen. Das spielte auch für Adolf Hitler eine große Rolle, diese Polemik, und noch mehr für diesen Hans-Severus Ziegler, der deswegen diese Ausstellung zusammengestellt hat. Und es war für ihn aber ganz schwierig, was ist entartet? In der bildenden Kunst ist das die ungegenständliche Kunst oder Kunst, wo also Gesichter verzerrt werden, menschliche Abbilder anders. Ja. Bei der Musik ist es anders. Dann hat er zunächst Arnold Schönberg als den Hauptbösewicht angesehen, wegen der Atonalität. Er hat gesagt, der Dreiklang ist das, der germanische Dreiklang, und die Atonalität ist die jüdische Atonalität. Er hat dann entdeckt, dass die Atonalität nur ein ganz kleiner Teil von den jüdischen Komponisten ist. Und dass es sehr viele sehr erfolgreiche Operettenkomponisten gibt, wie Leon Jessel, oder Komponisten wie Kurt Weill, die auch jüdisch sind oder die aber gar nicht atonal schreiben. Die hat er alle in diese Ausstellung hineingenommen. Auch Paul Hindemith hat er hineingenommen. Und das hat dann schon im Anfang Mai 1938 zu Protesten geführt. Der Präsident der Reichsmusikkammer hat seinen Rücktritt erklärt.
Der genannte Peter Rabe.
Der Peter Rabe. Und das wurde nicht übernommen. Ja, also es gab relativ wenige Quellen, es gab aber dann Zeitungsberichte. Und aus diesen Zeitungsberichten habe ich dann zusammen mit Peter Giert diese Ausstellung rekonstruiert. Und es war wirklich eine Sensation, weil man bis dahin gar nicht gewusst hat, dass die Musik in dem Maße über das Goebbels-Ministerium so kontrolliert und zensiert worden war und dass so viele Komponisten hatten emigrieren müssen oder im schlimmsten Falle sogar ermordet wurden.
Darüber sprechen wir nach der nächsten Musik weiter. Emigriert ist das Stichwort. Es liegt ein Stück von Hans Eisler auf. Sie selbst, Herr Dümling, haben sich um Hans Eisler sehr bemüht. Sie haben eine Hans-Eisler-Gesellschaft gegründet, wie sich das gehört für einen Komponisten, dessen Erbe man doch mal sichten will und auch aufrechterhalten will, auch kritisch hinterfragen will. Was hören wir?
Wir hören aus den Hollywood-Elegien von Hans Eisler das erste: Unter den grünen Pfefferbäumen gehen die Musiker auf den Strich. Das beruht auf den Hollywood-Elegien von Bertolt Brecht. Damals, 1942, war Hans Eisler bereits schon seit einigen Jahren in den USA. Von New York ist er dann nach Los Angeles gezogen, während Bertolt Brecht sehr viel später erst, er war ja zunächst in Dänemark, dann in Schweden, in Finnland, über Vladivostok, auch nach Hollywood kam, und sie beobachteten dort sehr kritisch die Kulturindustrie. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Zyklus, die Hollywood-Elegien, eine kritische Betrachtung der Kulturindustrie. Und damals war ja auch Eisler befreundet mit Adorno. Und darin waren sie sich einig, in der kritischen Betrachtung der Kulturindustrie,
wie das Adorno ja genannt hat. Hören wir Matthias Görne und Erik Schneider, Unter den grünen Pfefferbäumen von Hans Eisler.
Pfefferbäumen gehen die Musiker auf den Strich. Zwei und zwei mit den Schreibern. Bach hat ein Strich, Quartett im Täschchen, Dante schwenkt den Dürren hinter.
Unter den grünen Pfefferbäumen. Ein sehr kurzes Stück von Hans Eisler, Text Bert Brecht aus den Hollywood-Elegien. Matthias Görne hat gesungen, Erik Schneider begleitet. Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast Albrecht Dümling, Musikwissenschaftler, Musikkritiker, der vor 30 Jahren erinnert hat, dass es 50 Jahre vorher diese unsägliche Ausstellung Entartete Musik gegeben hat, initiiert durch die Nazis in Düsseldorf, wo man, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, eben auf die richtige Musik hinweisen wollte. Die Musik, die deutscheste aller Künste, wie man damals glaubte und manchmal ja auch heute noch glaubt. Sie sind, Herr Dümling, Mitbegründer der Hans-Eisler-Gesellschaft. Nun könnte man sagen, Hans Eisler hat nach seiner Rückkehr aus dem Exil für das zweite totalitäre System in Deutschland gearbeitet. Die DDR-Hymne Auferstanden aus Ruinen, die Musik dazu zum Beispiel, stammt aus seiner Feder. Wie kritisch darf man das sehen und wie kam Eisler überhaupt dazu?
Ja, also er kam ja zurück, er wurde erstmal aus den USA ausgewiesen, das muss man wissen, dass da damals die McCarthy-Verhöre, er kam vor den Ausschuss für unamerikanische Tätigkeit und er wollte ja zunächst nach Wien zurückkehren. Er war in Wien, ist in Wien gelandet und dort hat er keine Arbeit gefunden, aber er war Sozialist und Kommunist, er war nicht Mitglied der Partei, aber er wollte natürlich einen sozialistischen Staat aufbauen und ihm wurde dann eine Stelle angeboten an der Ost-Berliner Akademie der Künste und das hat er gerne angenommen, ebenso wie Bertolt Brecht, das war sein alter Freund, dort konnten sie weiter zusammenarbeiten. Ja, er hat zunächst die Illusion gehabt, dass er dort weitermachen könnte, dass er dort allmählich auch seine Art von Musik vorstellen konnte. Das war sehr schwierig. Er musste dann wieder neu anfangen, in einem sehr viel einfacheren Stil. Das ging bei seiner Theatermusik, aber was nun Instrumentalmusik betraf, hatte er schwere Rückschläge, auch einen ganz schweren Rückschlag mit seiner Oper Johann Faustus. Da hat er selbst das Libretto geschrieben über den Bauernkrieg. Großes Lob bekam er von Feuchtwanger Thomas Mann, aber es wurde dann als eine Antinationaloper bezeichnet. Er hatte allergrößte Schwierigkeiten, sodass er weggehen wollte nach Wien. Er war in Wien und wollte nicht mehr zurückkommen. Er hat zwar die Nationalhymne komponiert und ist immer dort geblieben, aber er war Österreicher, er war nie DDR-Bürger, war immer Österreicher. Und ja, er hat gesehen, die Wirklichkeit ist schwieriger, als er sich vorher vorgestellt hatte.
Ein deutsches Künstlerschicksal, so kann man sagen. Man kommt vom Regen in die Traufe. Und da fragt man sich natürlich, wo beginnt, was man ja heute sehr leichtfertig sagt, Schuld. Also wer sich mit dem System, welchem auch immer, arrangiert, ist letztlich schuld an dem, was dieses Regime anrichtet unter den Menschen, unter den Bewohnern des Landes oder überhaupt in der Welt. Wo beginnt das? Wie differenziert muss man solche Schicksale betrachten, Herr Dümling?
Man muss sie sehr differenziert betrachten. Das habe ich meiner langen Tätigkeit zu diesem Thema gemerkt. Eine Schwarz-Weiß-Zeichnung ist sehr schwierig zu sehen. Es gibt immer dann auch noch die andere Seite. Ich erwähnte eben das Beispiel von Friedrich Blume. Da gibt es heute auch Musikwissenschaftler, die ihn allein als Propagandisten sehen wollen. Aber ich meine, er hat sich dieses Thema an sich genommen, um zu bremsen. So kann man das sagen. Es ist vielleicht schlimm genug, dass er gesagt hat, Rassenforschung ist wichtig, aber andererseits hat er gesagt, die ist so kompliziert, wir kommen nicht zu schnellen Ergebnissen. Sogar so ein Mensch, den viele sehr, den man auch kritisch sehen muss, Gustav Havemann, der Geiger Gustav Havemann, der hat zunächst ja sich sehr für die Avantgarde eingesetzt, für Vierteltonmusik, also für das Neueste, er hat mit Alban Berg zusammengearbeitet. Er hatte in dem treuen, guten Glauben gehabt, die Reichsmusikkammer wäre ein Arbeitsbeschaffungsprogramm, eine Art von Sozialismus, Nationalsozialismus. Er hat den Begriff des Sozialismus ganz ernst genommen. Und er wurde dafür kritisiert, dass er die Reichsmusikkammer wie eine Gewerkschaft auffasst. Er ist dann gestürzt 1935, weil er sich für Hindemith eingesetzt hat. Also es wäre zu eng, wenn man sagen muss, der ist der Oberpropagandist. Er hat bestimmte Teile realisieren wollen aus dem Begriff des Nationalsozialismus. Ja. Und so gibt es viele, viele Beispiele von Grenzfällen. Ja, auch wenn man mit Heinrich Kaminski spricht, über den Komponisten Heinrich Kaminski, der war zunächst ziemlich erfolgreich, bis dann gefragt wurde, ja, ist er vielleicht doch Halbjude? Ähnlich bei Boris Blacher, der erst als Vierteljude galt, da wurde ja bei den Nazis so arithmetisch mit den Juden umgegangen.
Wir sagen das alles in Anführungszeichen. Weil
ich sage es in Anführungszeichen, kann ich hier. Das heißt, man muss auch nach der Phase gucken, in welcher Zeit befinden wir uns.
Ja, und vor allem auch hinterher. Wie ist man hinterher damit umgegangen? Das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt, dass also alle, die dabei waren, man weiß es aus der Politik, man kennt die berühmten Beispiele von, ich sag mal, Günter Grass und Walter Jens, dass man hinterher das unter den Teppich kehrt und nicht sagt, ja, habe ich gemacht, ich bedauere das oder wie auch immer man das ausdrücken will und versucht sich dann im Leben zu bewähren. Das ist doch ein ganz schwieriges Kriterium. Und da haben die Musikwissenschaftler, sie nannten Bessler, es gibt viele andere Beispiele, im Grunde alles unter den Teppich gekehrt. Und erst im Rahmen ihrer Arbeit sind solche Dinge dann überhaupt ans Tageslicht gekommen.
Ja, wir haben ja jetzt ein Jubiläum von 1968 und das muss ich sagen, das war ja auch eine Parole hinter den Talaren der Staub von 1000 Jahren. Und das waren auch das tausendjährige Reich, das war auch dieser Staub. Der wurde dann allmählich aufgedeckt. Es hat noch lange gedauert. Das war die jüngere Generation, die darüber gesprochen hat und die jetzt darüber spricht, über die braune Vergangenheit in vielen Fächern, auch in der Musikwissenschaft.
Sie haben einen Verein gegründet, Musica Reanimata, wieder eine Gründung. Sie sind also sehr aktiv. Sie kritisieren nicht nur, Herr Dümling, als Musikkritiker sind nicht nur Wissenschaftler, sondern Sie tun was, damit bestimmte Dinge erhalten bleiben, auch präsentiert werden. Musica Reanimata. Vielleicht sagen Sie kurz was dazu, dann kommt die nächste Musik von einem Komponisten, der sicher damit zu tun hat, nämlich Erwin Schulhoff. Also einer der Komponisten, die einfach verdrängt, vergessen wurden, weil man sie im Dritten Reich nicht gespielt hat und sogar die Musiker selbst umgebracht hat. Was hat Sie bewegt, diesen Verein zu gründen?
Ja, der Auslöser war ein Gastspiel der Wiener Kammeroper mit der Oper Der Kaiser von Atlantis von Viktor Ullmann. Und zusammen mit Freunden habe ich diese Aufführung besucht. Es war eine Inszenierung von George Tabori. Und wir waren höchst verblüfft, dass in einem Ghetto, einem Zwangsghetto in Theresienstadt nördlich von Prag, dieses Stück entstanden ist. Ein sehr kritisches Stück, eine Parabel und wunderbare Musik. Wir haben das gesagt, wie ist das möglich, dass man von diesem Komponisten, dass wir von diesem Komponisten Viktor Ullmann noch nie gehört haben und haben geguckt, was hat er sonst noch geschrieben und haben erfahren eben, er wurde dann im Herbst 1944 nach Auschwitz deportiert und sofort vergast mit anderen Musikern zusammen. Und die Person Viktor Ullmann war eigentlich dann der Auslöser, diesen Verein zu gründen, mit dem Ziel, diese Musik wieder zu entdecken und wieder zu beleben und wieder ins Musikleben zu führen, nach Qualitätsmaßstäben.
Wie findet man denn solche Musik, die vergessen, verdrängt wurde, deren Noten vielleicht auch verbrannt wurden?
Das findet man zum Beispiel, das sind die Komponisten, die damals verfamed waren bei der ausgearteten Musik. Das findet man aber auch in Verlagskatalogen von vor 1933 bei der Universaledition Schott. Wer war damals, wer wurde damals wie gespielt und warum sind sie heute völlig vergessen? Und dazu gehörte damals auch der Komponist Erwin Schulhoff, der in den 20er Jahren sehr erfolgreich war. Ein Prager Komponist, Schüler von Max Reger, auch von Claude Debussy in Paris, hervorragender Pianist und der äußerst vielfältig war in seinen Stilen. Das war auch ein Komponist. Da muss man sagen, Guidon Kremer, das war einer der ersten, der auf ihn hingewiesen hat. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass es mehrere Konferenzen zu Erwin Schulhoff gab. Erwin Schulhoff war mehrfacher Hinsicht verfemt. Er war Provokateur, er war Dadaist, er war Jazzmusiker. Jazz war ja die sogenannte Negermusik bei den Nazis. Er war jüdischer Herkunft und er wurde dann Kommunist. Und er glaubt, in Sicherheit zu kommen, indem er in die Sowjetunion auswandert. Er hatte dann bereits die sowjetische Staatsbürgerschaft und wurde als Kriegsgefangener festgenommen und ist in einem Kriegsgefangenenlager gestorben. Also da haben wir Veranstaltungen gemacht und auch mehrere Bücher rausgebracht.
Ja, jetzt haben Sie uns den Mund wässrig gemacht, denn ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer, auch wenn die Musik heute wieder gelegentlich gespielt wird, auch ein Verdienst Ihres Vereins Musica Reanimata. Jetzt hören wir mal Musik von Erwin Schulhoff, den dritten Satz Burlesca aus der Sonate für Violine und Klavier Nummer 2, gespielt von David Delgado und Stefan Schmidt. Thank you.
Der dritte Satz aus der Sonate für Violine und Klavier Nummer 2 von Erwin Schulhoff, gespielt von David Delgado und Stefan Schmidt. Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast heute ist Albrecht Dümling, Musikwissenschaftler und Kritiker und profunder Kenner der Musikszene zwischen 1933 und 1945, auch der Zeit davor und danach. Denn der Nationalsozialismus ist ja nicht über Deutschland einfach so hereingebrochen und war dann plötzlich wieder weg. Musik des jüdischen Komponisten und Exzentrikers Erwin Schulhoff wurde unter den Nazis natürlich nicht gespielt, aber auch nach 1945 nicht. Warum eigentlich nicht? War es ein Dogmatismus, der von der Avantgarde in der Nachfolge Arnold Schönbergs damals ausging, jeder Avantgarde, die bei den Darmstädter Ferienkursen gepflegt wurde? War das so stark?
Ja, also es gab zunächst Versuche, alles wieder aufzuführen, was verboten war. Das gab es in 1945, 46. Und dann, interessanterweise, begann der sogenannte Kalte Krieg. Und in den im Ostblock hat man tonale Musik gemacht, Schostakowitsch, Prokofjew. Und dann hieß es, das ist doch totalitäre Musik und wir sind frei, der Westen ist frei. Wir wollen abstrakte Musik haben. Wir wollen abstrakte Malerei, wir wollen keine. Die Malerei war genauso davon betroffen. Die noch gegenständliche Malerei wurde verpönt, genauso wie die tonale Musik. Romantik war total verpönt. Und die Avantgarde hat den Begriff der Tabula Rasa geprägt in Darmstadt, nur nach der Einzelton, das erwähnte ich schon. Und das war dann ein ganz schwieriger Fall. Ja, der Begriff des musikalischen Fortschritts, des fortgeschrittenen Materials wurde von Adorno gebraucht. Und der war wie eine Art Kritikerpapst. Was er nicht anerkannt hat, galt nicht. Und es wurde dann sogar von Pierre Boulez verkündet, Schönberg ist tot. Sogar Schönberg war schon quasi Romantik, ein Spätromantiker. Unter dieses Raster sind viele Zurückgekehrte gefallen oder auch Komponisten, die in der inneren Emigration waren, wie zum Beispiel Walter Braunfels. Der war ja dann noch nach dem Krieg kurz wiederum Direktor, wie vor dem Krieg, wie vor 33 Direktor der Kölner Musikhochschule. Aber wurde kaum noch gespielt, da er spätromantisch komponierte.
Karl Amadeus Hartmann fällt mir noch ein.
Der wurde etwas gespielt über die Musica Viva in München. Aber andere, Ernst Toch, völlig verschwunden. Erich Wolfgang Korngold, ein sehr erfolgreicher Komponist, die Tote Stadt.
Na, bei dem sagte mir dann, der hat Filmmusik komponiert.
Das eben,
ist
ja genau.
Was ganz Schreckliches.
Ja, also Filmästhetik, das war noch mehr verpönt. Nein, das ist also dann traurig, dass Leute, die gelitten haben, die ins Ausland gingen oder die mit Mühe und Not überlebt haben, dass die dann wieder weiterhin nicht aufgeführt worden ist. Es war ein Bruch einerseits durch die Vertreibung durch die Nationalsozialisten, dann durch den Krieg und der Versuch, ganz neu wieder anzufangen. Und dann, das dritte Faktum, Abgrenzen gegen den Osten im Kalten Krieg. Die freie Kunst ist die avantgardistische Kunst. Und Avantgardismus heißt atonal und möglichst elektronisch auch noch.
Und ungegenständlich unter Verwendung der neuesten Techniken. Ja. Lassen Sie mich noch mal auf diese Ausstellung Entartete Musik zurückkommen. 1937 gab es die Entartete Kunst in München. Da hat man Bilder hingehängt, die man beschlagnahmt hatte und den Leuten gesagt hat, das ist keine Kunst. Guckt es euch an, das ist keine Kunst. Viele sind hin, um es nochmal zu sehen, bevor es verschwindet. Aber da wurde gesagt, das, was ihr hier seht, das ist keine Kunst. Wir stellen uns eine andere Kunst vor. 1938 kam diese Ausstellung Entartete Musik in Düsseldorf. Wie hat man das da gemacht? Hat man auch alle Werke, die künftig nicht mehr gespielt werden sollten, weil sie eben nicht dem herrschenden Zeitgeist und den Vorgaben der Partei gefolgt sind, gespielt? Oder hat man schon Beispiele genannt, wie es denn künftig richtig zu gehen hat?
Nein, es wurde nicht. Das Richtige war ja auf den Reichsmusiktagen. Aber in der Ausstellung selbst ging es nur um die Negativbeispiele wurden gezeigt. Ja, und sie wurden zum Teil gezeigt in Bildern, in Porträts, verzerrende Karikaturen dieser von Schönberg. Kokoschka wurde dort gezeigt, Kokoschkas Porträt von Schönberg. Aber es gab auch einzelne Hörbeispiele. Es wurden Kabinen dort aufgestellt und dort hörte man zum Beispiel die Geschichte vom Soldaten von Strawinsky, was in jeder Hinsicht negativ, denn aus der Nazi-Sicht war ein Soldat ein Held, ein starker Mann und nicht dort so einer, der da durch das Land zieht. Und mit dieser Musik und auch sehr wichtig wurde dort vorgeführt, Auszüge aus der Drei-Groschen-Oper. Das galt wirklich als Asphaltkunst, als schlimmste Zersetzung. Textautor Brecht und Komponist Kurt Weill. Und man hat dort, um es zusätzlich noch zu diffamieren, hat man dann die verschiedenen Kabinen nicht voneinander isoliert, sodass dann die Musik durcheinander klang. Und das nannte man dann das ein tönender Hexensabbat. Es sollte miserabel klingen. Es war trotzdem so, das hat mir dann der Komponist Friedrich Tschecher erklärt, dass er das als Junge in Wien, dort war die Ausstellung dann auch noch zum Schluss, dass er dort gerne mehrfach dann die Ballade von Mackie Messer gehört hat. Und das, da wurde er weggewiesen. Junge, jetzt reicht's aber. Also er hat es nicht negativ gesehen, ne? Sondern er hat es gerne gehört.
Diese Ausstellung, die gibt es immer noch, wenn auch in einer anderen Form. Also eine
Meine, Art, die Rekonstruktion.
Die Rekonstruktion, ja. Die Rekonstruktion, unbedingt, ja. Als eine Art Wanderausstellung, das ist so ein wanderndes, ja, kann man sagen, Mahnmal. Was sagen die Leute, die diese Ausstellung sehen? Kennen Sie Reaktionen?
Ja, wir haben bei den ersten Stationen ein Gästebuch gemacht. Also das war 1988, war das auch die Idee von Peter Girth. Und es waren viele schockiert in die Verfolgung. Jetzt ist die demnächst bevorstehende Station ist Bayreuth, das Richard-Wagner-Museum, was mich besonders freut. Die Tatsache, dass Musik verfolgt wurde, ist, glaube ich, inzwischen bekannt geworden. Aber ich versuche immer noch bei den verschiedenen Städten auf den betreffenden Ort einzugehen. Und da gibt es doch immer noch Schock. Also die letzte Station war jetzt Bochum. Und dort habe ich herausgefunden, dass dort eben Richard Eichenauer als Lehrer an dem bis heute angesehenen Gymnasium war. Er war dort bis 1935 Lehrer und war gleichzeitig schon Mitglied der Waffen-SS und wurde dann Leiter der Bauernhochschule in Goslar. Und auch habe ich dann herausgefunden, dass in Bochum in den frühen 50er Jahren noch der Verfasser des berüchtigten Lexikons der Juden in der Musik, Herbert Gierig, im Gespräch war als Kulturdezernenter Stadt. Ein ganz tiefbrauner Nazi sollte in den 50er Jahren noch Kulturdezernenter Stadt Bochum werden. Da erschrecken dann die Leute schon, wenn sie sowas erfahren.
So, und dann gibt es die Diskussion um den Schlussstrich. Sie kennen die ja auch. Wir wollen das nicht mehr hören, das ist vorbei. Wir haben andere Probleme, wir lassen es nach vorne gucken. Oder haben Sie das schon mal erlebt, dass Ihnen jemand sagt, lassen Sie doch die alten Geschichten ruhen?
Nein, das habe ich noch nicht so erlebt. Bei unseren Gesprächskonzerten hieß es manchmal, haben wir jetzt nicht schon genug gemacht. Aber wir entdecken eben immer wieder neue Namen. Es ist ganz erstaunlich, dass man immer noch sehr interessante Komponisten, lohnende Komponisten findet, über die man Gesprächskonzerte machen kann. Es wird nur, das Format wird sich allmählich ändern, denn die Zeitzeugen, die sterben aus. Also wir haben jetzt in diesem Jahr noch 92-Jährige, wo dann die Komponisten selbst kommen. Zvi Avni aus Israel und der andere ist Samuel Adler aus New York. Aber die Zeit ist kommen, die waren damals Jugendliche, als sie dann aus Deutschland geflohen sind. Die Zeitzeugen werden wir bald nicht mehr haben.
Ja, dann wird die Sache historisiert, wie man sagt. Die authentische Erinnerung verblasst. Aber Akten, Briefe, Tagebücher, Papiere und sonstige Überreste sprechen ja auch eine deutliche Sprache. Sie halten Ereignisse und Gefühle unveränderlich fest. Fester vielleicht als jahrzehntelange und vielleicht verblassende oder verklärende Erinnerungen. Solche Überreste helfen ja nicht zuletzt auch gegen Verschwörungstheorien, Fake News und dieses ungute Schwamm drüber, über das wir vorhin, Herr Dümmling, gesprochen haben und das ja manch Unliebsames relativieren möchte. Zum Schluss, Herr Dümmling, was treibt Sie an? Neugier, Entdeckerfreude, Betreten unbearbeiteten Terrains? Sie stoßen mit Ihrer Arbeit und Ihren Ergebnissen ja nicht immer auf Gegenliebe, denke ich mal.
Ja, es ist, glaube ich, die prickelnde Neugier, Neues zu entdecken. Aber auch, ich denke, wichtig für mich ist ein Gerechtigkeitsgefühl, dass ich sage, da sind hochbegabte Komponisten, die einfach als Fremde bezeichnet worden, abgestempelt wurden, die hoch integriert waren und enorm viel beigetragen haben. Man könnte überall anfangen, wer, was sie gemacht haben. Mendelssohn, wissen wir, seinen Beitrag für die Bach-Rezeption, Josef Joachim, Gründer der Berliner Musikhochschule, wohin guckt, Bach-Forschung, Beethoven-Forschung, Mozart-Forschung, Alfred Einstein, wohin man hinguckt. Was sind das Menschen jüdischer Herkunft, die sich als Deutsche gesehen haben? Und ich finde es ein so schlimmes Verbrechen von den Nazis, dass sie sie als Fremde bezeichnen, willkürlich als Fremde bezeichnet haben. Und ich habe bei meinen Forschungen, ich habe ja zuletzt ein Buch über Exil Australien geschrieben. Dort treffe ich Menschen, die 1938 nach Australien als Kindertransport kamen. Oder ich habe dann mit einem Berliner Juden zusammen gewohnt in Canberra. die heute mehr wissen über die deutsche Kultur, über Thomas Mann, über Beethoven, die können einem noch die Themen aus Beethovens Symphonien vorfallen. Mehr als 97% der Deutschen, würde ich sagen. Also das ist die, was die, und wenn ich dann denke, die sind nicht mehr dabei, ist das ein solcher Verlust. Das daran, das ist also auch ein Gerechtigkeitsgefühl, daran zu erinnern und auch eine Mahnung, dass sowas nicht mehr kommen kann, wie sich Deutschland selbst amputiert hat durch solche Verbotsmaßnahmen.
Wir schließen mit Musik. Gideon Klein, Klaviersonate, dritter Satz. Auch das ist von Ihnen, Herr Dümling, ausgewählt. Warum?
Ja, Gideon Klein gehörte zu diesen vier bekannten Komponisten aus Theresienstadt. Er war der jüngste von ihnen. Er war eigentlich Pianist, ein hochbegabter Pianist. Und er war 24 Jahre alt, als er diese Klaviersonate geschrieben hat. Er hat sie nicht fertiggestellt. Er wird auch als Mensch, er hat allen geholfen, er hat viele inspiriert, Musiker doch weiter Musik zu machen. Und ich finde seine Klaviersonate von 1943 sehr bemerkenswert. Ja, also er war noch arbeitsfähig, er ist nicht vergast worden. Er wurde dann in Auschwitz in ein Arbeitslager geschickt. Aber Anfang Januar, als dann schon die Rote Armee kam, wurde er dann von der SS erschlagen.
Hans-Jörg Koch ist der Pianist. Das war Doppelkopf in H2 Kultur. Heute zu Gast Albrecht Dümling, Musikwissenschaftler, Musikkritiker. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch.